Gebirge, danke Sophie. Jetzt muss ich nur schnell schauen, wo mein Pult ist. Ah, hier hinten. So gut, Gott anzubeten, oder? Oh, es tut so gut, es ist so schön, mit euch gemeinsam ihn groß zu machen, weil er ist der Grund, warum wir da sind, oder? Er ist wirklich der Grund und wir haben ihm so viel zu verdanken. Und ich weiß, ich wiederhole mich vielleicht in dem manchmal, aber ich kann mich nicht oft genug wiederholen, wie sehr ich das schätze, mit euch allen als versammelte Gemeinde. Weil wir sind ja Gemeinde nicht nur hier an diesem Ort, oder? Wir sind ja auch Gemeinde als vielleicht Kernfamilie bei uns zu Hause oder in unserer Kleingruppe oder an unserem Arbeitsplatz. Aber hier sind wir versammelte Gemeinde und das schätze ich so sehr. Und da kriege ich nicht genug davon, mit euch gemeinsam Gott anzubeten und auch mit euch einfach in Touch zu sein. Ja, neue Kraft inmitten von Bedrängnis. Neue Kraft inmitten von Bedrängnis. Hat irgendjemand von euch schon mal Bedrängnis erlebt? Das ist so eine Übungsfrage, um zu schauen, ob ihr eh alle da seid. Aber manchmal läuft das Leben wie ein Film vor dir ab. Und du wirst von einer Sekunde auf die nächste mit einer Nachricht oder einer Situation nach der anderen konfrontiert, die du definitiv nicht unter Kontrolle hast und definitiv nicht gewollt hast, auch nicht geplant hast, auch nicht absehen konntest. Und ich möchte ehrlich sein mit euch, meine letzte Woche oder unsere letzte Woche, weil es uns als ganze Familie betroffen hat, die war nicht unbedingt die einfachste Woche. Und das hat begonnen damit, dass schon letztes Wochenende die Schwiegermama bei uns war und dann aber ihr Gesundheitszustand kritisch wurde. Und dann musste sie ins Spital und ist dann aber nicht in Wien, sondern in Vöcklabruck ins Spital. Und ein paar Tage später hören wir schon, dass eine OP geplant ist und Halsschlagader operiert werden soll, weil die komplett zu ist. Ja, das ist mal das eine. Dann von Samstag auf Sonntag wird der Timo, unser Kleinster, bisschen mehr als 9 Monate mittlerweile alt, krank, kriegt 40 Grad Fieber, eine schlaflose Nacht. Juhu! Wartet auf Esther und mich. Von Sonntag auf Montag wird die Esther krank, hat auch Fieber. Wir rufen an oder ich rufe an in der Früh beim Hausarzt, um einfach die Esther zum Arzt zu schicken, weil ja, es ist einfach Fieber und verschiedenste Symptome. Und ich werde auf 14:50 verwiesen. Hat irgendjemand von euch schon mal 14:50 angerufen? Okay, ich sehe eure Hände. Und was folgt? Das Rote Kreuz steht vor der Tür mit einem Corona-Abstrich für die Esther. Das heißt, wir warten darauf, eigentlich ein negatives Ergebnis zu bekommen, weil wenn nicht, dann ja, wäre das irgendwie auch wieder nicht sehr lustig. Und in der Zwischenzeit, wo ich so warte, kann ich nicht wirklich ins Büro fahren, weil, ja, keine Ahnung, woher sie es hätte, wenn sie Corona hätte. Und mit wem hatte ich in Kontakt in den letzten 48 Stunden? Und eins nach dem anderen. Und ja, Gott sei Dank war der Test dann negativ. Ja, kann man auf jeden Fall dankbar sein dafür. Aber die, ja, und dann noch Leon Dauer angespannt, weil der Papa Dauer angespannt ist. Warum Dauer angespannt? Oh. Ja, es gab doch ein paar Gründe, um angespannt zu sein. Und ja, in Summe, innerhalb von 3 Tagen, wenn überhaupt, eine Sache nach der anderen. Und man hat das Gefühl, es wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich bin aber so dankbar für jedes Gebet, das da gebetet worden ist. Auch Leute zu haben um uns herum, wo wir das sagen können, hey, da ist gerade Bedrängnis, da ist gerade Ausnahmezustand. Und zu erleben, dass Gott mittendrin ist in dem. Dass er mittendrin ist mit seiner Gegenwart, dass er mittendrin ist mit seiner Kraft, dass er sogar mittendrin ist mit seiner Heilungskraft. Die Operation ist gut verlaufen bei der Schwiegermam. Esther ist wieder fit, Timo ist wieder fit. Es ist zwar noch immer nicht der zweite Zahn draußen, aber immerhin ein Zahn ist draußen. Und Leon ist auch wieder gut gelaunt und der Papa ist, glaube ich, auch wieder gut gelaunt. Also, es geht uns allen besser. Aber darf ich ehrlich sein mit euch? In solchen Momenten, da stelle ich mir schon so Fragen wie, muss das jetzt sein? Es lief doch gerade alles so gut. Der Wetterbericht oder die Ankündigung vom Sommer war da. Es lief doch alles so gut. Warum alles auf einmal? Ich meine, ist schon okay, wenn sowas mal passiert, aber kann das nicht so Woche für Woche kommen? Warum muss manchmal, wie wenn man mit dem Finger schnippt, eins nach dem anderen kommen? Oder sogar die Frage, Gott, wo bist du da gerade? Weil, um ehrlich zu sein, fühlt sich das gerade nicht so gut an, so eine schlaflose Nacht, und es war eben leider auch nicht nur eine. Oder auch die Frage, kann das Leben manchmal nicht einfacher sein? Gibt es da Hände? Okay, ein paar, die mit mir hier sympathisieren. Und das Ermutigende, und es ist wirklich ermutigend, wenn ich jetzt mit einem Satz loslege, ist, Jesus hat uns kein einfaches oder bequemes Leben versprochen, aber er hat uns das beste Leben versprochen. Jesus hat nicht gesagt, dass es immer easy sein wird, aber er hat gesagt, dass er immer mit dabei sein wird. Jesus hat nicht gesagt, dass es immer bequem sein wird, aber er hat gesagt, dass, weil er ein Überwinder ist oder überwunden hat, auch wir zu überwinden werden können. Und dass sogar, wenn die Umstände noch gar kein Anzeichen darauf hindeuten, dass irgendwas überwunden ist, wir trotzdem in unseren Herzen überwunden haben, weil der Überwinder in unseren Herzen wohnt. Und dass wir sogar inmitten von Bedrängnis, wo unsere äußere Kraft sehr schwach ist, also ich habe mich nicht sehr toll gefühlt nach mehreren schlaflosen Nächten, ne? Wo trotzdem die innere Kraft stark sein kann, weil wir Leute um uns herum haben, die für uns beten, ne? Und weil wir an jemanden festhalten, an jemanden, der unser Leben gerettet hat, an jemanden, der eben überwunden hat und in jeder Sekunde und in jeder Stunde und in jedem Bericht, der in dein Leben hineinkommt, und vielleicht hast du gerade in der letzten Woche oder in den letzten Tagen oder im letzten Monat oder vielleicht sogar in diesem ganzen letzten Jahr 2020 einen Bericht nach dem anderen bekommen, der nicht ermutigend war, sondern der herausfordernd war. Und vielleicht ist dein Leben ein Dauerzustand der Bedrängnis. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, dass es da jemanden gibt, der auf deiner Seite ist. Dass es da jemanden gibt, der für dich kämpft. Dass es da jemanden gibt, der dir inmitten solcher Bedrängnis, solcher Anspannung Kraft geben möchte und dich herausführen möchte. Ja, es gibt jemanden, der ist so gut, dass er sogar diese Bedrängnis nehmen kann, sodass du aus dieser Bedrängnis, aus dieser Herausforderung gestärkt herausgehst. Sodass, wenn jemand oder das Leben oder der Teufel dir Tomaten oder eine Zitrone entgegenwirft, Gott daraus Tomatensalat oder Zitronensaft machen kann für dein Leben. So gut ist unser Gott. Und das Schöne ist, er hat überwunden. Er ist unser Vorbild. Wir können gar nichts in eigener Kraft tun. Und wer von euch das schon mal erlebt hat, dass sich eine Nachricht oder ein Umstand an den anderen fügt, der weiß, wie sehr es auch emotional ein Ausnahmezustand sein kann. Und da zeigt sich auch neu, wo unser Glaube festhält. Und das Schöne ist, er hält, wenn Jesus dein Fundament ist. Er hält. Er hält dem Sturm stand. Und da heißt es eben in Johannes 16, 33, wo Jesus spricht dies, also wenn er dies sagt, dann meint er in den vorangegangenen Versen auch diese gute Nachricht, dass der Heilige Geist gegenwärtig ist in unserem Leben. Dies, eben das Kommen des Heiligen Geistes, auch das aus Trauer Freude werden wird, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. Weil in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aus verschiedensten Gründen, ich komme gleich darauf zu sprechen, aber seid guten Mutes. Warum können wir guten Mutes sein? Weil er die Welt überwunden hat. Weil er in jeder Situation seines Lebens hier auf Erden der Stimme des Vaters treu war. Weil er dort, wo er seine schwerste Stunde hatte, auch bereit war, da durchzugehen. Weil er die Freude vor sich hatte, mit uns vereint zu sein durch das, was er am Kreuz von Golgatha vollbringen würde. Ja, Jesus, er hat überwunden. Und ja, Jesus, er weiß, wie es sich anfühlt, bedrängt zu sein, bedrängt zu werden. Er weiß, wie es sich anfühlt, auf jeder Ebene, die dich oder unser Leben ausmacht, hier mit dir zu fühlen, auch wie es ist, wenn mal alles außer Kontrolle zu sein scheint. Er ist mit dir. Und er will dich zum Überwinder machen. Und die die Gründe für Bedrängnis, die sind vielseitig. Nur kurz einen Schluck machen. Und der erste Grund, den ich mir da so aufgezählt habe, ist, und vielleicht bist du überrascht, aber ein Grund für Bedrängnis kann schlicht und ergreifend sein, dass du ein Christ bist, dass du ein Kind Gottes bist. Ich weiß nicht, ob dir das schon jemand mal gesagt hat, aber du bist anders. Und ich sage das nicht, um, dass wir uns überheben über die, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. Aber ich möchte es dir zusprechen als eine geistliche Realität, dass du als Kind Gottes anders bist. Dass du, auch wenn du hier auf dieser Welt oder in dieser Welt lebst, eigentlich geistlich gesprochen aus einer anderen Welt bist. Dass du nämlich neu geboren bist und dass auch so schön das Leben hier ist und so sehr wir es auch genießen dürfen und sollen und auch Zeugen sein dürfen für Jesus, wir gemacht sind für eine andere, für eine ewige Welt. Und du bist ein Kind Gottes. Und allein diese Tatsache zieht Aufmerksamkeit auf sich. Und so lesen wir auch da von Jesus, dass wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Und das heißt nicht, dass jeder uns hasst. Ja? Aber du bist anders. Und das allein ist ein Grund, warum Widerstände da sein können. Aber das Schöne ist, du darfst dir auch in dem sicher sein, dass du anders bist. Und vor allem darfst du dir in dem sicher sein, dass dein Papa im Himmel für dich ist und dass er an deiner Seite kämpft. Ein weiterer Grund für Bedrängnis ist natürlich der Teufel mit seinen listigen oder heimtückischen Anschlägen. Und da in diesem Wort Anschlag steckt schon drinnen, dass das nicht immer so berechenbar ist. Und dass es auch gefährlich ist, wenn wir mit diesem dauereingezogenen Kopf herumlaufen, fast schon in Erwartung, dass irgendwas kommt. So nach dem Motto, naja, wenn ich in Dauererwartung bin, dann trifft es mich halt nicht so unerwartet. Aber das ist nicht die Haltung, mit der wir durchs Leben gehen. Wir gehen mit einem Herzen des Glaubens, mit einem Herzen der Hoffnung, dass Gutes erwartet durchs Leben. Wissen aber auch, dass immer wieder Umstände passieren können, dass auch immer wieder Angriffe passieren können, die vor allem dann, wenn sie da sind, sehr unerwartet da sind. Weil um ehrlich zu sein, das letzte Wochenende habe ich nicht so erwartet und ich gehe auch nicht mit so einer Haltung in den Tag. Und doch kann es passieren und wenn es passiert, dürfen wir wissen, dass Jesus uns zur Seite steht und uns herausführen möchte. Und er ermutigt uns, wenn es um diese heimtückischen Anschläge des Teufels geht, da ermutigt uns der Epheserbrief in Kapitel 6, Vers 11, und ich könnte da jetzt einen ganzen Abschnitt lesen, aber einfach nur, um das kurz euch mitzugeben, er ermutigt uns, dass wenn das passiert, dass du geistlich angegriffen bist, in deinen Gedanken, dass da Zweifel kommen, dass da Anklagen kommen, dass da auch Umstände sind, wo du sagst, das gibt's einfach nicht, das ist kein Zufall, dass das gerade so gekommen ist in meinem Leben. Da ermutigt uns die Bibel zu einer Sache, ganz besonders. Und da heißt's, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Und was das aussagt ist, und ich könnte jetzt aufzählen, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes und die Sandalen für die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden und so weiter und so fort. Aber was es eigentlich in Summe heißt, ist, sei dir deiner Identität in Christus bewusst. Sei dir bewusst, wer du bist in diesen Umständen gerade. Und lass dich schon gar nicht durch die Zweifel oder durch die Lügen oder durch die Anklagen herausbewegen aus dem, wo dich Jesus hineinbewegt hat. Weil wenn er der ist, der dich hineinbewegt hat, als Kind, als Sohn oder Tochter Gottes dazustehen, dann ist auch er, der dich bewahrt, als Sohn und Tochter Gottes dazustehen. Aber der Feind, er möchte mit seinen Anklagen, mit seinen Lügen, mit seinen Zweifeln, die er streut, uns unsicher machen in unserer Identität. Und nirgends steht, anzukämpfen mit Fäusten gegen den Teufel. Es steht, haltet stand. Haltet stand. Das heißt so viel wie, halte deine Position. Weil warum willst du dich irritieren lassen? Warum willst du dich herausködern lassen aus einer Position, durch die du nicht aus eigener Kraft hineingekommen bist, sondern durch die du durch Jesu Gnade hineingekommen bist. Eine Position, wo du heilig gesprochen bist. Eine Position, wo du gerecht gemacht bist. Eine Position, wo du geliebt bist. No matter what, egal was kommt, du bist geliebt. Aber aus dem will er dich herausködern, dich bedrängen, dich unsicher machen, dich zum Zweifeln bringen, wo dir doch eigentlich in Christus schon alles gegeben ist. Ein dritter Grund für Bedrängnis kann dein eigenes Herz sein. Ja, es kann dein eigenes Herz sein. Und vielleicht hast du die Predigt von letzter Woche gehört, von Walter Hirtler, und dir gedacht, mir passiert das nie. Sicher nicht. Warum? Also ich bin da der Oberchecker. Aber so zu denken heißt schon, dass du eigentlich ja in deinem Herzen da nicht ehrlich bist. Weil es ist Jesus der dich bewahrt. Und es ist auch Jesus der dich wieder rausführen kann aus so einem Schlamassel, aus so einer Situation. Aber unser Herz kann uns wegführen. Und umso mehr brauchen wir diese Beziehung mit Gott, umso mehr brauchen wir es, regelmäßig in seinem Wort zu sein, um auch den Durchblick zu haben, um auch immer wieder neu unsere Motive, unsere Gedanken abzugleichen mit dem, was eigentlich Gott sagt. Und um letzten Endes auf der Spur zu bleiben. Aber ja, sogar dein eigenes Herz kann dich in eine Bedrängnis führen. Ein vierter Punkt wäre ein Fragezeichen, wo ich sage, ja, es gibt vielleicht auch außerhalb dieser Gründe, die ich genannt habe, Gründe, warum du in eine Bedrängnis kommst. Aber einen Grund gibt es nicht. Und der ist, dass Gott selbst dich in Bedrängnis führt. Weil Gott ist nicht Quelle, er ist nicht Ursprung von Bösem. Er ist nicht Ursprung von Versuchung, so wie es Jakobus sagt. Er will Gutes für dich. Aber er ist so gut, dass sogar wenn du in Bedrängnis bist, er dich nicht nur herausführen will, sondern sogar in dem deine Ausdauer entwickeln kann, Kraft aufbauen kann, sodass du am Ende oder nach dieser Anfechtung, nach diesem Kampf stärker dastehst im Glauben, als du vorher dagestanden bist. Ist es nicht krass, dass egal was kommt in unserem Leben, dass mit Jesus an unserer Seite wir stärker herausgehen können, als wir hineingegangen sind? Aber die Realität ist, dass wir oft schwächer herausgehen. Und jetzt ist die Frage, ob unser Erleben oder Nicht-Erleben das definiert, wie es dann weitergeht nach so einer Herausforderung. Oder ob es nach wie vor Gottes Wort ist, das zu uns sprechen möchte, uns ermutigen möchte und uns sagen möchte, dass da, wo wir durch was durchgehen, was wir uns vielleicht auch gar nicht erklären können, dass Gott so gut ist, dass es so drehen kann, dass wir gestärkt rausgehen mit einer Festigkeit im Glauben wie noch nie zuvor. Und dass wir zu Bäumen der Gerechtigkeit werden, wo sich andere in unseren Schatten hineinbegeben, wo andere zur Ruhe kommen, wo andere mit ihrem Anliegen sagen, hey, ich habe gesehen, du bist auch durch sowas durchgegangen. Und ich habe gesehen, du hast Jesus nicht zur Seite gelegt. Du bist dran geblieben. Hey, kannst du für mich beten? Kannst du mich ermutigen? Ich möchte auch so durchgehen und stärker herausgehen, als ich hineingegangen bin. Ja, der Römerbrief spricht uns das zu im Vers 28, Kapitel 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alles soll dir zum Besten wirken. Gott ist nicht der, der diese Dinge in dein Leben bringt, aber er ist der, der sie verwenden kann, um dich zu Wachstum zu führen, sodass du ein anderer bist. Und jetzt lässt sich vielleicht so dieser Gedanke bilden, naja, wenn es so ist, dann her mit den Kämpfen. Her mit den Anfechtungen. Weil wenn das eine Möglichkeit ist zu wachsen, dann nur her damit. Aber das ist ein Trugschluss. Das ist dasselbe Fehlgedanke wie schon damals, wo der Paulus im Römerbrief über Gnade und Sünde spricht. Und wo er sagt, da wo die Sünde zunimmt, nimmt die Gnade umso mehr zu. Um auszusagen, dass egal, was du in deinem Leben verbockt hast, oder egal, was deine Eltern verbockt haben, oder egal, was du jetzt gerade verbockt hast und wiederholt verbockst, die Gnade wird immer größer sein, um dich rauszuholen. Die Gnade wird immer größer sein, um dich rauszuziehen. Aber daraus könnte man ja auch ableiten, naja, um mehr Gnade zu verstehen, mehr Gnade zu erleben, lass uns drauf los sündigen. Weil das ist ja der Weg, um mehr Gnade, damit Gnade mehr wird. Aber Paulus sagt, hey, das ist kompletter Blödsinn, weil wenn du die Gnade verstehst, dann willst du ja gar nicht sündigen. Und glaub mir, Gott hat mehrere Wege, um seine Gnade zu zeigen. Und er hat auch mehrere Wege, um dich zu Wachstum zu führen. Aber das Schöne ist, egal was passiert in deinem Leben, ob Gutes oder auch Schlechtes, Schwieriges. Du kannst eigentlich furchtlos vorangehen, weil du weißt, dass sogar wenn Bedrängnis kommt, Gott imstande ist, dich rauszuführen, dich zu einem Überwinder zu machen, dich zu kräftigen, sodass sogar dein Glaube noch stärker ist, nachdem du da durch bist oder sogar schon inmitten, wo du da drinnen stehst. Und das ist einfach mega. Und ich möchte noch in eine Geschichte hineingehen aus dem Alten Testament, weil wir dort von einer Person lernen dürfen, was es heißt, in herausfordernden Umständen dran zu bleiben. Und diese Person ist der David. Und wir alle kennen ein bisschen oder vielleicht auch nicht die Geschichte von David, aber David ging so durch einiges durch. Durch Formen der Ablehnung, durch Kämpfe. Ja, so weit, dass er vom damaligen König Saul, ja, eigentlich zu Tode bedroht worden ist, verfolgt worden ist. Und aber immer wieder zurück ist zum Herzen Gottes. Und da gibt es diese eine Begebenheit, wo er mit seinen Männern, mit seinen Kriegern im Land der Philister gerade unterwegs ist, sich sesshaft gemacht hat, dort sich aufhält. Und er ist eben gerade nicht zu Hause, wo die Mütter sind, wo die Kinder sind, sondern er ist unterwegs mit seinen Kämpfern. Und sie kommen zurück und die Stadt, das Land, die Region liegt in Trümmern, Rauch steigt auf und sie kommen hin und sie müssen mit Erstaunen oder mit Entsetzen feststellen, dass hier geplündert worden ist, dass hier all die Menschen, die sie lieb hatten, all die Kinder, die Frauen, teilweise getötet worden sind, als Sklaven weggeführt worden sind, dass alles niedergebrannt worden ist und dass nichts mehr übrig war. Und das war nicht gerade das, was er und seine Leute erwartet hatten, als sie vorher losgezogen sind, um eigentlich zu verteidigen. Und dann heißt es in 1. Samuel 30,6, und David, er war in großer Bedrängnis. Und ich glaube, das kann man nachvollziehen, oder? Dass es ihm nicht gut ging in dieser Situation, weil wo war er, bitteschön, in diesem Moment? Wo war er und seine Männer, bitteschön, gerade da, wo der Feind einfiel? Wo warst du, David? Man kann sich nur vorstellen, was da für Gedanken auch in ihm vorgingen. Aber dann war es vor allem das Volk, das ihm Druck machte. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. In einem Abschnitt lesen wir, dass er unter Bedrängnis war. Und im selben Atemzug lesen wir, David stärkte sich in dem Herrn. In anderen Übersetzungen heißt es, David fand Kraft im Herrn. Oder er spürte, dass der Herr ihm Kraft gab. Oder er bezog Kraft vom Herrn. Was hat er gemacht? Er hat seine Bibel aufgeschlagen. Das war gar noch nicht so leicht damals mit der ganzen Bibel. Hat er über vergangene Siege nachgedacht. Hat er seine Harfe gezückt und ein Lied angestimmt. Hat er zum Beten begonnen. Naja, leider muss ich sagen, ich kann es hier nicht ableiten, was er gemacht hat. Aber ich weiß, dass er was gemacht hat. Und ich weiß, dass das, was David gemacht hat, den Zugang, den er in diesem Moment zu Gott hatte, dass es nicht das erste Mal war, dass er diesen Zugang gewählt hat. Weil David hatte tatsächlich schon andere Kämpfe, andere Schlachten gekämpft, bevor diese Situation auf ihn warten sollte. Und was ich weiß ist, dass er nicht groß überlegen musste, was jetzt dran ist. David hatte eine Strategie. Er wusste, was dran ist, wenn er unter Bedrängnis ist. David war ein Krieger, also ich glaube, das ist nachvollziehbar, dass er es sehr strategisch auch gedacht hat. Und wenn ich sage Strategie, dann meine ich nicht eine Formel, die er aufgesagt hat, so wie, bitte Gott, hilf mir. Ich meine damit, dass David wusste, dass in so einem Zustand, Da geht emotional, geht's auf und ab. Da hat man keinen klaren Kopf. Da ist es schwer, sich zu überlegen, was ist jetzt dran? Wie könnte ich mich jetzt ermutigen? Wen könnte ich jetzt anrufen? Könntest du das nachvollziehen? Dass wenn sich Ereignisse überschlagen und du unter Bedrängnis bist, dann ist es gut, wenn du vorbereitet bist. Dann ist es gut, wenn du weißt, was dich ermutigt. Dann ist es gut, wenn du weißt, wen du anrufen kannst, wenn es dir schlecht geht. Wenn du bedrängt bist, darfst du nicht erst nachdenken, wen könnte ich fragen um Gebet? Dann ist es zu spät eigentlich, weil in deinem Herzen, da geht es auf und ab. Und mitten in diesen Stürmen ist es eben schwer, solche Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, David hatte eine Strategie. Und ich glaube, diese Geschichte lädt uns ein, dass auch wir eine Strategie entwickeln. Und das ist mein erster Punkt von drei, und dann bin ich schon im Landeflug. Entwickle eine Strategie, um Kraft zu tanken. Was hilft dir in solchen Momenten? Weil wahrscheinlich hat schon jeder von uns mal solche Momente erlebt. Vielleicht nicht so krass wie David, aber doch krass. Wer betet für dich? Wem kannst du innerhalb von 5 Minuten ganz ehrlich und offen sagen, dass dies und jenes gerade los ist in deinem Leben? Ohne Angst zu haben, dass du vielleicht eine komische Nachricht zurückkriegst, so nach dem Motto, na schau, ich hab's dir ja gesagt, oder na schau, ich hab dich ja gewarnt, oder was bist denn du für ein Christ, dass sowas los ist in deinem Leben? Wen hast du da? Hast du jemanden? Wenn nicht, dann such jemanden. Das kann im Kern deiner Familie sein, das kann im Kern deiner Kleingruppe sein, das kann ein bester Freund, Freundin sein, aber kämpfe nicht alleine. Kämpfe nicht alleine. Das zweite eben, wer oder was ermutigt dich? Was ist deine Ermutigungsstrategie? Vielleicht ist es, über Gottes Versprechen nachzudenken. Vielleicht ist es, in Sprachen zu beten, in neuen Sprachen, in dieser Geheimsprache Gottes. Vielleicht ist es, Wahrheiten über dein Leben auszusprechen, die du im Wort Gottes findest. Aber überleg, was ist deine Strategie? Und mach's einfach. Bei mir ist es so, mir helfen die Psalmen ziemlich gut, weil die Psalmen sind ja großteils ein Werk von David und ein Auf und Ab seines Lebens. Und ich lese so lange, bis mein Herz so, vielleicht, wenn du dir vorstellst, so ein Schiff, das in hoher See ist und bis dann endlich das Land oder der Sand spürbar ist, bis ich da so anlaufe und dann zack, und von dort gehe ich weiter. Aber lass nicht locker und warte nicht darauf, dass Emotion irgendwas bestätigt. Bleib unabhängig von dem, was du gerade fühlst. Weil es ist da, wo wir bedrängt sind, eben so, dass wenn wir in unseren äußeren Umständen Ausschau halten, wir am wenigsten Halt finden. Und umso mehr wir an Gottes Zusagen, an Gottes Versprechen festhalten sollen. Zweiter Punkt. Ändere deine Perspektive über Bedrängnis. Wenn du bedrängt bist, dann fühlst du dich wie in einer Sackgasse, wie in einer Höhle. Eingeengt und dein Weitblick ist getrübt. Du denkst dir, dieser Tag ist der letzte meines Lebens. Und das, was in deinen Gefühlen sich abspielt, mag dem auch zustimmen. Aber wenn du es schaffst, und da möchte dir Gott helfen, den Blick zu heben aus dem, was du gerade unmittelbar erlebst und den Blick in die Ewigkeit zu wagen, sage ich mal, zu fokussieren, dann ist es genau dieser Blick, der dich auch mal im ersten Schritt in deinem Herzen herauszieht. Das ist wie ein Seil, das aus der Ewigkeit zu dir gespannt ist und das dir aufzeigen möchte, so wie es in 2. Korinther 4 heißt, vom Vers 17 bis 18. Wo der Paulus zu uns spricht, und ich glaube, Paulus ist ein Bedrängnisexperte. Und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht die Dinge erleben, die er erlebt hat. Und doch weiß er, wovon er spricht. Und er sagt, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Er sagt, leg es auf die Waage. Leg auf der einen Seite die Bedrängnis und leg auf der anderen Seite das, was Gott durch dein Leben bis in die Ewigkeit hinein wirken möchte. Wieg es auf und schau, was schwerer ist. Schau, was eigentlich mehr ins Gewicht fällt. Schau, was eigentlich bleibt, wo das, was du jetzt gerade erlebst, nicht auf ewig bleiben wird. Und da geht es eben weiter, uns, die nicht auf das Sichtbare starren, aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir bedrängt sind, ist das Erste, worauf wir schauen, immer das Sichtbare. Und wenn sich das und jenes nicht ändert, dann kann es mir nicht gut gehen. Dann kann ich nicht gekräftigt sein. Sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau zu halten, weil wir auch eben von einer anderen Welt sind. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber hat ewig Bestand. Es hat ewig Bestand. Und es möchte dich herausziehen. Der Blick in die Ewigkeit im Vergleich mit dem, was du jetzt gerade erlebst. Im Vergleich mit dem, was Gott aus dem machen wird, was du jetzt gerade erlebst. Ist so viel besser, ist so viel mutmachender. Und wird vielleicht nicht sofort die Umstände verändern, aber es wird in deinem Herzen was verändern. Und damit hat sich bereits etwas sehr Wichtiges verändert. Drittens, und dann lande ich. Bleib auf Kurs. Bleib auf Kurs. Jede Bedrängnis, egal in welchem Bereich du sie erlebst, beinhaltet eine potenzielle Entmutigung. Das heißt, wenn du gerade mit Gesundheit oder in deiner Gesundheit bedrängt bist und du betest für Durchbruch und er ist nicht sofort da, dann beinhaltet es die Entmutigung, dass du vielleicht dir denkst, warum soll ich überhaupt für Kranke beten? Warum soll ich überhaupt noch zu Gott bitten für Gesundheit, für Heilung, wenn ich es jetzt gerade nicht erlebt habe? Und ich sage, bleib auf Kurs, sprich, mach gerade in dem Bereich, wo du herausgefordert bist, einen Schritt, einen Glaubensschritt. Und sogar wenn du noch nicht fit bist, bete für jemanden Kranken. Mach's nicht abhängig von dem, wie es dir geht, ob Gott dich gebrauchen kann. Weil sonst sind wir in der Falle, dass wir auf das Leben warten, wo keine Hürden da sind, wo alles easy cheesy ist und dann mache ich einen Schritt. Dann kann Gott mich gebrauchen. Dann kann ich jemanden ermutigen, wenn alles gelöst ist. Aber Gott möchte dir inmitten vom Bedrängnis Kraft schenken und er möchte dich inmitten vom Bedrängnis gebrauchen. Und er hat uns so viele Vorbilder gegeben und er selbst ist das ultimative Vorbild in dem, was er bereit war hinzulegen. Und ich möchte zum Abschluss kommen und uns da vielleicht einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und bevor wir jetzt dann auch eine Überleitung machen in den Taufteil des Gottesdienstes, ich möchte spezifisch für euch beten oder euch auch einladen, dass ihr da euch nach Gott ausstreckt. Und zwar dort, wo, und ich habe das wirklich sehr spezifisch aufs Herz bekommen, dort, wo ihr oder wo manche von uns aufgrund von Bedrängnis, aus welchen Gründen auch immer, da können wir selbst unter Anführungszeichen uns hineingeführt haben, da kann der Teufel uns hineingeführt haben, aber dass es vielleicht manche gibt hier im Raum, wo Gottes ursprünglicher Plan, Gottes ursprüngliche Idee für dein Leben, wo du abgekommen bist, weil Widerstände kamen. Du bist durchgestartet mit einer Vision. Du bist durchgestartet mit einem Traum. Und alles hast du erwartet, nur nicht, dass ein Widerstand kommt. Alles hast du erwartet, nur nicht, dass gerade ein Riese vor dir sich aufbäumt. Alles hast du erwartet, nur nicht, dass gerade alles dagegen sprechen wird, gegen deine Berufung, gegen den Plan, den eigentlich Gott dir zugesprochen hat. Und du bist abgekommen von diesem ursprünglichen Weg. Und ich glaube, heute Morgen möchte Gott dich zurückführen auf diesen ursprünglichen Weg. Weil seine Berufung und seine Begabungen, die er ausgeteilt hat, nämlich jeden einzelnen von uns, nimmt er nicht zurück. Und auch Bedrängnis hat nicht das Recht, sie wegzunehmen oder dich von dem ursprünglichen Ziel wegzuführen, zu dem Gott dich auch und dein Leben gedacht hat. Und er möchte dich inmitten auch vielleicht dieser andauernden Bedrängnis, in der du bist. Er möchte dich da stärken und er möchte dich herausführen. Und er möchte vielleicht sogar das, was du gerade erlebst, zu dem gestalten, was wie eine Speerspitze deiner Geschichte wird. Eine Speerspitze dessen, wo du gekämpft hast, wo du dran geblieben bist, ja, wo du vielleicht auch gelitten hast, wo du geweint hast, wo du Schmerz erlitten hast, wo du aber erlebt hast, dass er dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er dich herausgeführt hat und das Unmögliche möglich wurde, ihm zur Ehre. Dass dort eine Geschichte entsteht, mit der du laufen wirst, die du weitererzählen wirst. Und ich möchte uns da zum Schluss Psalm 23, 5 bis 6 zusprechen und dann eine kurze Gebetszeit überleiten. Und auch wirklich in die Runde fragen, ich werde das eh dann nochmal erklären, aber konkret auf diese Frage hin, ob du empfindest, dass du von dem ursprünglichen Plan abgekommen bist, dass du mir ein Handzeichen gibst, weil ich würde so gern für dich beten. Und im Psalm 23, 5 bis 6, da heißt es, und da finden wir wieder den David, den wir vorher schon gehört haben, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Oder in anderen Übersetzungen, im Angesicht meiner Feinde. Nicht nachdem meine Feinde vorüber sind, nicht bevor meine Feinde kommen, im Angesicht meiner Feinde bereitest du mir einen Tisch. Und der Tisch ist nicht leer, da sind noch keine Waffen drauf, da ist Essen drauf. Ja, der Tisch ist reich gedeckt, weil dieser Tisch, oder vor allem das, was auf diesem Tisch ist, soll dich stärken, es soll dich kräftigen. Ist eine Einladung an dich, an diesem Tisch Platz zu nehmen, in dieser Beziehung mit Gott Ruhe zu finden. Denn du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher, der ist nicht halb voll, der fließt über. Gott möchte dir im Überfluss geben, inmitten deines Mangels. Ist das nicht verrückt? Inmitten eines Mangels, den du vielleicht gerade erlebst, möchte Gott dir Überfluss schenken. Und dann eine Zusage. Und deswegen habe ich gesagt zu Beginn, es ist so wichtig, mit welcher Haltung wir in den Tag gehen. Und diese Zusage steht seit jeher: nur Güte, nicht nur Bedrängnis werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Hier steht vor allem, nur Güte und Gnade werden mir folgen. Und folgen ist eigentlich besser übersetzt mit nachjagen. Es ist wie wenn Gott nachzielt, deinem Leben nachzielt, mit seiner Güte und mit seiner Gnade. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Und ich lade uns einfach ein, kurz die Augen zu schließen. Und wenn du angesprochen bist von dem, dass da ein ursprünglicher Traum Gottes ganz klar in dein Leben gesprochen worden ist. Ja, eine ursprüngliche Berufung, eine Leidenschaft, wo du aufgehört hast, sie zu teilen mit anderen. Und du merkst, du möchtest zurück. Du möchtest durchgehen da durch diese Bedrängnis. Du möchtest Kraft finden inmitten deiner Umstände, die dich auch davon abgehalten haben. Hey, lass uns wirklich kurz die Augen zu haben und ich lade dich ein, gib mir doch ein kurzes Handzeichen bitte, dass ich für dich bete. Ja, ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand. Ja, ich sehe eure Hände. Ich will doch ganz kurz warten, wenn du das bist und du sagst, ich möchte zurück zum Plan A, zurück zu Gottes Idee für mein Leben. Ich will nicht einfach nur leben, weil es das Leben ist, sondern ich möchte dieses Leben leben, das Bedeutung hat. Egal was kommt, egal was passiert, im Wissen, dass er mich durchführen wird. Ja, ich sehe eure Hände, es sind wirklich so viele Hände. Und ja, ich lade uns einfach ein, jetzt ja, wirklich kurz in unseren Herzen innezuhalten. Und du kannst an deinem Platz beten. Ich möchte von der Bühne aus für dich beten. Und empfange einfach Kraft von oben, empfange einfach und versuch vor deinem Auge diesen reich gedeckten Tisch zu sehen. Und vielleicht möchte Gott da nicht nur ein Essen dir sichtbar machen, sondern vielleicht eine spezielle Antwort, eine Wahrheit auf diesen Tisch legen, die du jetzt gerade brauchst. Und so bete ich, Geist Gottes, dass du jetzt ganz stark kommst über jeden, der die Hand gehoben hat, aber auch über jeden anderen von uns. Und dass wir diesen Mut, diesen Überwindergeist empfangen, dass egal was kommt, egal was passiert, du der bist, der uns nicht nur durchführt. Nein, du bist der, der uns mittendrin den Tisch deckt. Du bist der, der uns mittendrin das Haupt salbt. Und ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Salbung. Ich bete, dass du jetzt kommst mit neuer Freude über jedes Herz, das betrübt und bedrückt ist. Oh, ich bete, dass du jetzt kommst mit Frieden, da wo Unruhe ist, da wo Rastlosigkeit ist. Da, wo Irritation ist, komm du jetzt mit deinem Geist des Friedens über unsere Herzen. Und ich bete, dass überall dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass du jetzt kommst mit guten Gedanken, dass du jetzt kommst mit deinen Wahrheiten. Ja, dass wir als deine Kinder es persönlich hören dürfen, wie du über uns denkst. Und es sind gute Gedanken, die unser Vater im Himmel für jeden Einzelnen von uns hat. Und so bete ich, König Jesus, stelle du wieder her. Führ du uns zurück auf die Laufbahn. Führ du uns zurück in diese ewige Laufbahn, wo nicht nur wir der Ewigkeit entgegenblicken, sondern wo wir so viele wie möglich anfeuern und mitnehmen. Und ich bete auch, Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns neu vernetzt, Herr, dass dort, wo wir Kämpfe kämpfen, wir auch jemanden haben, der mit uns kämpft, der mit uns betet, der mit uns einsteht. Und ich bete, Herr, dass dort, wo der Teufel am Wirken ist, Herr, dass du deine Engel aussendest, gemäß deinen Plänen und Vorhaben. Und ich bete, Herr, dass dein Blut einfach über jeden von uns ist und kommt und diese Wahrheit deines Blutes, das uns schützt und bedeckt und sicher verwahrt in unserer Errettung in dir, Jesus. Herr, ich bete, dass wir nicht nur standhalten können, sondern dass unser Glaube ein anderer ist, wenn wir da durch sind, durch die verschiedensten Bedrängnisse, Herr, an dass wir so fruchtbar sind für dich, Jesus, dass wir so furchtlos sind für dich, Jesus, und dass dieses Herz, diese Gesinnung, auch der Apostel, der ersten Christen, Herr, einfach so hineinwirkt in unser Leben, dass wir auf die Ewigkeit gerichtet sind, dass wir nicht auf das Sichtbare blicken, sondern auf das Unsichtbare in Jesu Namen. Amen.